Ja, ich möchte heute über das Thema Heiligkeit sprechen. Ich habe es genannt Heilig in der Arbeit. Okay, also heute geht es um Heiligkeit und was das bedeutet. Und dann möchte ich es auch anwenden auf unser Leben, auf unser Arbeitsleben ganz konkret. Es hat eine Anwendung in jedem Bereich in unserem Leben, aber heute werde ich ganz konkret auch auf das Arbeitsleben eingehen. Und wenn ihr an das Wort heilig denkt, was kommt euch da in den Sinn? Ich denke, vielen Menschen, auch vielleicht in unserer Kultur oder in dieser Stadt, wenn ich sage, was bedeutet heilig, denen wird vielleicht in den Sinn kommen, ein heiliger Mann oder eine heilige Frau, ja, vielleicht irgendein heiliger Ort, ja, vielleicht irgendwas in der Natur oder so, oder vielleicht irgendein Gebäude, ja, vielleicht der Stephansdom. Manchen wird vielleicht in den Sinn kommen, so ein ethisch gutes Verhalten, ja, wenn man sagt, die ist eine Heilige, weil die kümmert sich so toll um ihre Mutter oder solche Dinge. Und auf jeden Fall würden viele Leute an etwas denken, das weit weg ist von unserer Realität. Ja? Heilig ist irgendwie vom Gefühl her was weit Entferntes. Ja? Was vielleicht nicht so sehr mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat. Und in der Bibel heißt heilig abgesondert. Ja? Abgesondert. Und von dem her hat es schon auch mit Ferne zu tun. Es heißt abgesondert. Und man könnte auch sagen, vielleicht einzigartig. Ja? Anders als die Welt um uns herum funktioniert. Und heilig kommt eigentlich aus Gottes Wesen heraus. Also Gott ist nicht heilig wegen den Dingen, die er macht, sondern Gott macht die Dinge, wie er sie macht, weil er heilig ist. Also er ist in sich selbst heilig und deswegen agiert er heilig. Er ist in sich selbst der Maßstab von allen Dingen und die ganze Schöpfung, sagt die Bibel, hat sich von ihm entfernt, ja, hat sich von ihm getrennt und deshalb ist er in seiner Heiligkeit abgesondert gewissermaßen. Ja. Er ist anders, als die Welt um uns herum funktioniert. Gott ist die Quelle des Lebens und die Welt um uns herum hat sich von dieser Quelle des Lebens abgeschnitten. Ja. Und wir erleben die Folgen davon. Es gibt Tod, es gibt Krankheit, es gibt Sinnlosigkeit auch oft. Ja, und das Gefühl von Sinnlosigkeit. Und wie schaut dann ein heiliges Leben aus? Ja? Für manche Menschen wäre ein heiliges Leben, dass sie zum Beispiel sich wirklich absondern von der Welt, ja, in ein Kloster gehen zum Beispiel. Ja? Und da möchte ich gar nichts dagegen sagen. Aber das können nicht wir alle machen, oder? Also wir können uns nicht alle komplett absondern von allen anderen und uns irgendwo als Hermiten leben. Und Absonderung in der Bibel heißt auch mehr als nur abgesondert sein von etwas. Es heißt auch eine Absonderung für etwas. Und ich werde nachher auf das eingehen, dass auch Jesus ein heiliges Leben geführt hat. Und Jesus ist nicht jemand gewesen, der sich von den Menschen zurückgezogen hat. Er hat dieses heilige Leben inmitten der Menschen gelebt. Und das ist eine spannende Sache. Und das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Ich möchte einsteigen, das erste Mal, dass wir uns wirklich anschauen, was bedeutet das eigentlich in der Bibel? Was heißt es, wenn wir sagen, Gott ist heilig? Ja? Was heißt es ganz konkret? Man hört in der Bibel immer wieder diese Phrase, verzehrendes Feuer zum Beispiel. Ja? Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Das steht zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 29. Da steht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und der Gedanke ist, dass Gott in seiner Heiligkeit, dass wenn man mit ihm in Berührung kommt, dass das ganz gefährlich ist. Dass wir uns verbrennen als Menschen daran, weil wir nicht heilig sind, dass wir uns daran verbrennen. Man kann sich das vorstellen wie die Sonne. Das ist ein Beispiel, das oft bei dem Thema auch irgendwie vorkommt. Wenn die Sonne gibt Leben, die Sonne ist wunderbar. Also ich habe jetzt, meine Frau kommt aus Israel, wir waren auf Urlaub jetzt und wir haben einen Tag am Strand gehabt. Nur einen Tag, weil wir haben die Sonne sehr genossen und leider haben wir die Sonne zu sehr genossen. Und wir haben nachher einen ziemlich argen Sonnenbrand gehabt, weil die Sonne ein verzehrendes Feuer ist. Und das ist dasjenige. Gott ist wunderbar und einzigartig. Er ist auch gefährlich. Ja? Er ist ein verzehrendes Feuer. Und so wie die Sonne ist auch der Mittelpunkt aller Dinge. Ich meine, die Sonne ist nur der Mittelpunkt von unserem Solarsystem, aber trotzdem, das funktioniert irgendwie vom Bild her. Und Gott ist der Mittelpunkt von allen Dingen. Also wir sind quasi so wie die Planeten, die sich um ihn herum drehen. In 2. Mose, Kapitel 15, Vers 11 steht, wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? Wer ist so herrlich und heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebietend? Wer vollbringt solche Wunder? Und Gottes Heiligkeit hat viel mit unserer Anbetung zu tun. Ja? Denn Gott ist einzigartig. Er ist heilig. Und wenn wir uns mit dieser Heiligkeit befassen, dann sehen wir, wie herrlich er ist. Ja? Dann sehen wir, wie herrlich er ist. Und das bewirkt Anbetung in uns. Seine Taten sind ehrfurchtgebietend, steht da. Das macht etwas mit uns, ja? Wenn wir uns mit ihm befassen. Aber wie gesagt, es ist etwas, das auch gefährlich ist. In Jesaja Kapitel 6, in den ersten 5 Versen, da sieht man, wie der Prophet Jesaja eine Vision hat eigentlich mit Gott. Und das möchte ich euch vorlesen. Jesaja 6, 1 bis 5. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Der Tempel ist der Ort von seiner Gegenwart, ja, der Ort, wo seine Gegenwart ist. Man kann sagen, ein heiliger Ort, ja, ein abgesonderter Ort. Und der Saum seines Gewandes, das ist Gott ist, er ist König, ja. Das ist wie, das ist ein Zeichen von königlicher Hoheit. Ein König hat ein langes Gewand. Ja. Und dann Vers 2: Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Das sind Engeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Wenn in der Bibel eine Sache 3-mal steht, dann ist es wie fett gedruckt und kursiv und noch einmal unterstrichen. Ja, das ist herausgehoben. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Sie sagen, er ist grundlegend heilig. Er ist einfach nicht nur heilig, er ist heilig. Ja. Und dann steht, dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes, mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Und da kriegen wir ein bisschen ein Bild von der Heiligkeit Gottes, wie das etwas Wunderbares und Herrliches ist, etwas Ehrfurchtgebietendes, aber auch etwas Mächtiges und Gefährliches. Ja? Die Schöpfung, die ja von ihm getrennt ist, fängt an zu beben und zu zittern. Ja? Der Jesaja denkt sich, ich muss sterben, ich bin unrein und habe es diesen heiligen Gott gesehen. Dann Jesus. Jesus ist auch heilig. Jesus ist Gott. Also wir wissen, Jesus ist Gott. Das ist in der Bibel ganz klar, dass Jesus Gott ist. Und Jesus ist als Mensch in diese Welt gekommen. Und Jesus ist absolut heilig. In Hebräer 7, Vers 26 steht über Jesus, einer, der durch und durch heilig und ohne jede Schuld ist und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet, da haben wir diese Absonderung, und dessen Platz hoch über dem höchsten Himmel ist. Mich berührt diese Beschreibung von Jesus sehr. Einer, der durch und durch heilig ist. Ja. Jesus ist durch und durch heilig. Jetzt ist so in der Bibel, bevor Jesus gekommen ist, ja, immer wenn etwas Heiliges, was Unreines berührt hat, ja, und Heiligkeit in der Bibel hat auch mit Reinheit zu tun, und zwar einerseits so moralischer Reinheit, sage ich einmal, also dass man gute Dinge tut, ja, und nicht die falschen Dinge tut, aber auch mit so ritueller Unreinheit. Und das ist was wir im Westen vielleicht uns ein bisschen schwerer tun damit, ja. Aber da geht es auch darum, dass wir, ja, dass einfach Gott grundsätzlich anders ist. Ja. Und immer, also das mit der rituellen Unreinheit kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Es gibt viele Sachen im Alten Testament, wo es darum geht, wenn ich ein totes Tier berühre, ja, dann bin ich unrein. Ja, dann bin ich rituell unrein. Und dann gibt es verschiedene Dinge, die sie tun haben können, um dann rein zu werden. Und das hilft ein bisschen, das zu verstehen, denke ich, weil Gott ist die Quelle des Lebens. Er ist das Leben. Ja? Die Welt ist von ihm getrennt durch Sünde und dadurch ist Tod, durch diese Trennung von der Quelle des Lebens, haben wir jetzt Tod in dieser Welt. Ja? Und deshalb, wenn ich jetzt was Totes berühre, versteht ihr, dann bin ich rituell unrein. Das gehört nicht zum Leben irgendwie dazu. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Aber ja, wir tun uns ein bisschen schwer mit dem Konzept. Jedenfalls, immer wenn etwas Unreines mit etwas Reinem in Berührung gekommen ist, ist das Reine unrein geworden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein totes Tier berührt habe, dann nachher war ich unrein. Ja? Da geht es nicht nur um Hygiene, es geht einfach um Heiligkeit. Und im Grunde, ja, also man kann immer wenn man mit etwas Unrein in Berührung kommt, kann man in der Gegenwart von diesem heiligen Gott nicht überleben. Und jetzt kommt Jesus in diese Welt, der durch und durch heilig ist. Und er stellt alles auf den Kopf. Er berührt Tote und wird nicht unrein, sondern sie werden lebendig. Er berührt Kranke und wird nicht unrein, sondern sie werden gesund. Er ist unter den Sündern, ja, und er sucht ihre Gegenwart. Ja, und er ist durch und durch heilig. Also er stellt alles auf den Kopf. Und wenn man in den Versen von Jesaja, die ich gerade gelesen habe, wenn man jetzt weiterliest, Vers 6 und 7, da ist ganz spannend, was dann passiert in dieser Vision von Jesaja. Er sagt, doch einer der Seraphe, das sind diese Engel, flog zu mir, er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, in manchen Übersetzungen eine Kohle, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Und was jetzt passiert, ist revolutionär in dieser Vision. Das passt eigentlich nicht ins Alte Testament. Weil der Gedanke ist, jetzt hat dieser reine Stein vom Altar seine Lippen berührt und er hat gesagt, er ist unrein. Ja, jetzt müsste der Stein unrein geworden sein. Aber dann steht da, es hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Stein ist eine Prophetie eigentlich, ja? Ist ein Blick voraus auf Jesus, auf genau das, was Jesus machen wird. Und wie dieser heilige Jesus in diese Welt kommt, was er berührt, wird rein. Und er besiegt den Tod am Kreuz. Ja? Er nimmt unsere Unreinheit auf sich und tragt die Konsequenzen davon. Er stirbt am Kreuz. Und er besiegt den Tod und wir können jetzt in ihm diese Heiligkeit genießen. Diese Nähe zu Gott, dass Gott uns heilig spricht. Ja? Und das ist eine wunderbare Sache. Er berührt uns und wir werden heilig, ohne dass wir selbst stundenlang meditiert haben, uns irgendwo zurückgezogen haben, mit niemandem mehr gesprochen haben, jahrelang geschwiegen haben und weiß ich was alles, was Leute probieren, ja, um heilig zu werden. Das ist ein Geschenk. Und das ist das Evangelium und das ist was Wunderbares. Und deswegen werden wir in der Bibel, also Christen generell in der Bibel angesprochen, im Neuen Testament angesprochen als Heilige. Wir sind heilig wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus wäscht uns rein. In 2. Korinther 5, Vers 21 steht, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ja, er ist diese Kohle, die uns reinigt. In 1. Petrus 1, Vers 2 steht, eure Erwählung, also da ist die Rede von uns Christen, ja, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Okay, also das ist unser Zustand, ja, das ist unsere Identität, das ist das, wer wir sind. Wir sind wegen Jesus ein heiliges Volk, von aller Schuld gereinigt. Und wir sind Menschen, die sich Jesus Christus in Gehorsam unterstellen. Das sagst du vielleicht, naja, ich versuch's, mich ihm im Gehorsam zu unterstellen. Manchmal gelingt es mir mehr als andere Male. Oder ich denke mir, wahrscheinlich wird das jeder hier sagen. Also ich sage es auf jeden Fall von mir. Und der springende Punkt ist ja, dass Gott unser Herz grundlegend verändert hat, sodass wir ihm gehorsam sein wollen. Ja. Und dann, und er sagt, wir sind heilig, das ist die Errettung. Ja. Er hat uns gerettet, er hat uns gereinigt, wir sind heilig, das ist unser Status, daran kann nichts mehr rütteln. Und jetzt lernen wir, in dieser neuen Realität durchs Leben zu gehen. Und dieses Lernen, ja, dass wir so handeln, nach dem, wie wir eigentlich schon sind, das heißt Heiligung. Okay, das ist so der Begriff. Und Heiligung ist ein Prozess, der in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist geschieht, aber der eben in Partnerschaft geschieht. Das braucht auch unsere Entscheidungen, das braucht auch unseren Gehorsam, das braucht auch oft Dinge, die vielleicht uns schwerfallen, ja. Und da gibt's, es braucht auch ein Bemühen, ja. Dass wir heilig werden, braucht kein Bemühen, das braucht nur ein Annehmen von dem Geschenk. Aber dann, dass wir lernen, in dieser Realität durchs Leben zu gehen, das braucht ein Bemühen. Und das ist manchmal schwer. In 1. Petrus Kapitel 1, 13 bis 21 steht das Folgende. Und da haben wir heute schon einen Vers davon gehört. Bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Das ist die Rede von damals, bevor wir heilig geworden sind. Ja? Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgehofft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt, doch erst jetzt am Ende der Zeiten ist er für euch erschienen, sodass alle ihn sehen. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Okay, also wir haben uns jetzt angeschaut, wir sind heilig wegen dem, was Jesus für uns gemacht hat. Wir haben uns angeschaut, wir sollen jetzt lernen, danach zu leben, und das ist auch ein Bemühen. Und dieses Leben beinhaltet auch einen Auftrag. In Vers 17, den ich gerade gelesen habe, steht, deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Das ist also ein Leben, das nicht angepasst ist an die Welt. Das ist ein Leben, das in der Welt geschieht, aber das abgesondert von der Welt geschieht. Ja? In der Welt, aber abgesondert von der Welt. Und ich habe vorher gesagt, Absonderung, ja, heilig, abgesondert ist, heißt abgesondert von und für. Abgesondert von, in Vers 14 steht, fallt nicht in eure alten schlechten Gewohnheiten zurück. Ja? Das heißt, es ist ein Prozess, dass wir lernen, nicht mehr in diese alten Gewohnheiten zurückzufallen, ja? die Welt um uns herum, die normal sind in der Welt um uns herum. Aber es ist auch ein abgesondert für. In Vers 17 steht, wir sollen in Ehrfurcht vor Gott leben. Ja? Also wir sind abgesondert für ein Leben für ihn. Ja? Wir leben für ihn. Wir sind gemeinsam, ein anderes Bild für Kirche in der Bibel ist Leib von Jesus. Ja? Wir sind gemeinsam der Leib von Jesus. Wir haben den Ruf, die Werke von Jesus zu tun. So wie Jesus heilig ist, durch und durch heilig ist und auch in dieser Welt, wie er in dieser Welt war, durch und durch heilig war und inmitten einer Welt gelebt hat, so haben wir es den Auftrag, inmitten dieser Welt zu leben und seine Werke zu tun. Und Und ich habe gesagt vorher, heute geht es ganz konkret um Arbeit. Und das ist jetzt der letzte Teil von der Predigt heute. Weil es gibt viele Bereiche im Leben, auf das es trifft auf jeden Bereich unseres Lebens zu. Und wenn ich mir so überlege, was sind so die großen Bereiche unseres Lebens, da ist mein Umgang mit Geld, ja, Umgang mit unserer Sexualität, Umgang mit Arbeit, ja, wo wir viel Zeit verbringen, Umgang mit unseren Beziehungen. Ja, es gibt so diese großen Bereiche im Leben und Arbeit ist ein großer Bereich davon. Und die Bibel hat was darüber zu sagen. Wie schaut es aus, wenn wir als Heilige in unserem Arbeitsleben stehen? Und vielleicht bist du heute da und denkst, ich bin gerade auf Arbeitssuche, ja, oder ich wünschte mir, ich hätte eine Arbeit, oder vielleicht bist du, weil ich kenne euch nicht so gut, gell, es kann auch sein, oder wer da online zuschaut, es könnte auch sein, dass jemand da ist und sagt zum Beispiel, ich bin schon in Pension, trifft es überhaupt auf mich zu? Und ich denke mir, es trifft auf jeden von uns zu, weil die Prinzipien, es geht nicht nur um Anstellung. Ja, es geht auf jeden Fall um unsere Anstellung, wenn wir angestellt sind. Aber diese Prinzipien treffen eigentlich auf jede Arbeit, die wir machen, zu. Und vielleicht machst du in deinem Leben auch Arbeit, indem du irgendwem dienst, irgendwen unterstützt, irgendwem hilfst. Wir machen alle mögliche Arbeit. Vielleicht machst du Arbeit, für deine Kinder zu sorgen auf irgendeine Art und Weise oder auf ihre Kinder aufzupassen. Ihr wisst, Arbeit kann ganz vielfältig sein, aber wir alle machen Arbeit in einer gewissen Art und Weise. Und ich werde jetzt natürlich konkret schon auf ein Arbeitsverhältnis eingehen, aber die Prinzipien treffen auf jede Art von Arbeit zu. Und da möchte ich jetzt Kolosser 3, Vers 22 lesen. Das ist eigentlich geschrieben auf Sklaven. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht in eurer Arbeitsstelle als Sklaven fühlt, manchmal. Okay, da haben wir hinten eine Sklavin. Der Punkt ist, dass, also erstens, Sklaverei war damals anders und es geht da jetzt nicht darum, ob Sklaverei gut oder schlecht ist. Die Bibel heißt Sklaverei nicht gut. Ja. Aber ich denke mir, wenn es auf Sklaven zutrifft, wie sie mit ihren Meistern umgehen, dann trifft es auf jeden Fall darauf zu, wie wir mit unseren Arbeitgebern umgehen und wie wir mit unserer Arbeit umgehen. Okay, ich lese mal. Kolosser 3, Vers 22. Ihr Sklaven, gehorcht euren weltlichen Herrn in allem, was er tut. Verrichtet eure Arbeit immer sorgfältig, nicht nur dann, wenn sie euch beobachten. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Okay, und das Erste, was ich da mal ansprechen will, ist die Frage, wem gehören wir? Wessen Eigentum sind wir? Weil Sklaven haben einen Meister, dem sie gehören. In dem Fall steht da, einen weltlichen Herrn. Ja? Aber es ist ganz seltsam eigentlich, was da steht, weil da steht, die Sklaven, die Eigentum von einem anderen Menschen sind, von einem weltlichen Herrn, ja, die sollen ihre Arbeit so machen, nicht, als würden sie es für den weltlichen Herrn tun, die sollen ihre Arbeit für Gott tun. Ja. Das heißt eigentlich, was bedeutet das? Der eigentliche Besitzer von diesen Sklaven ist Gott und nicht der weltliche Herr, vorrangig. Ja. Und der eigentliche Besitzer von uns, wenn wir zu Jesus gehören, ist Gott. Warum? Er hat uns teuer erkauft. Er hat uns mit seinem Leben erkauft. Wie ich vorher gelesen habe, nicht mit irgendwelchen vergänglichen Dingen wie Gold und Silber, die wir in unserer Welt vielleicht als teuer erachten und mit denen ein weltlicher Herr einen Sklaven kauft. Nein, oder mit dem vielleicht ein weltlicher Herr unsere Arbeitskraft erkauft durch den Lohn. Nein, er hat uns erkauft mit seinem ganzen Leben. Wir gehören ihm. Und er ist unser eigentlicher Besitzer. Er ist unser eigentlicher Meister. Und das Gute ist, er ist ein guter Meister. Er ist ein guter Herr. Ja. In 1. Petrus 2, Vers 9 steht, ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Ja. Wir sind sein persönliches Eigentum. Und wenn wir Gott gehören, dann arbeiten wir immer für ihn. Ja? Unsere Arbeit gehört automatisch ihm. Ja? Ob wir das wissen oder nicht, weil wir ihm gehören. Okay? Und das heißt, unser eigentlicher Auftraggeber ist Gott. Ja? Von jeder Arbeit, die wir machen. Und deshalb, egal was die Sache ist, an der du arbeitest, natürlich, es gibt Arbeiten, die gegen Gottes Willen gehen. Ja? Also, wenn es irgendwer, weiß nicht, Mafia-Boss oder irgendwas ist, das ist jedenfalls gegen Gottes Willen. Aber ich sage es, jede normale Arbeit, ja, jede Arbeit hat Sinn. Jede Arbeit. Es gibt keine Arbeit, die sinnlos ist, weil wir die Arbeit für Gott machen. Es gibt so ein falsches Bild manchmal unter Christen, dass irgendwie, keine Ahnung, Pastoren oder Missionare oder von mir aus noch Pflegepersonal oder Ärzte, ja, das sind Jobs, die haben Sinn. Ja? Aber wenn jemand zum Beispiel, hinter einem Computer sitzt im Büro oder irgendwas, dann ist das wenig sinnvolle Tätigkeit. Ja? Das ist so ein falsches Bild, das manchmal unter Christen vorherrscht. Und das ist grundlegend falsch, von der Bibel her. Weil jede Arbeit wird für Gott gemacht, wenn die Menschen Gott gehören, ja, also von Christen. Und das heißt, dass jede Arbeit sinnvoll ist, weil jede Arbeit eine Form von Anbetung ist. Ja? Der Martin Luther, der Reformator, der soll gesagt haben, eine Sennerin kann zur Ehre Gottes Kühe melken. Wenn es deine Aufgabe ist, Mist zu schaufeln, dann tu dein Bestes und schaufel diesen Mist zur Ehre Gottes. Und der argumentiert genau das. Er sagt, es gibt keine Tätigkeit, die sinnlos ist, wenn sie für Gott gemacht wird. Oder die niedrig ist irgendwie. Ja? Also, deine Arbeit ist heilig, weil du dem heiligen Gott gehörst, weil du heilig bist und weil du für ihn arbeitest. Und deshalb ist meine Frage, wenn wir arbeiten, ja, und die Frage könnt ihr euch mitnehmen in die Woche auch, für wen arbeitest du? Für deinen weltlichen Herrn oder für Gott? Für wen arbeitest du? Dann steht da, gehorcht ihnen bereitwillig, dem weltlichen Herrn. Ja? Und warum? Warum sollen wir gehorchen? Warum gehorchen wir? Sagen wir, wenn ich jetzt in der Arbeit bin, ja, und ich mache meine Arbeit gut, warum mache ich meine Arbeit gut? Warum gehorche ich? Ist es, weil ich das ihnen recht machen will vielleicht? Ist es, weil ich hören will, die Anerkennung kriegen will von den Menschen, ja, von meinen Chefitäten? Ist es vielleicht, weil ich kontrolliert werde, ja, also weil ich irgendwie weiß, hey, wenn ich die Resultate nicht liefere, dann werde ich vielleicht gehen gelassen, ja? Also, dass ich Angst habe vor den Konsequenzen. Das sind alles Gründe, warum Leute die Arbeit gut machen. Vielleicht ist es, weil sie einfach nett sind und dich gut behandeln, ja, und du willst es ihnen recht machen. Aber was ist, wenn es die Arbeitgeber Sklaventreiber sind? Wenn sie dich nicht gut behandeln. Wieder in 1. Petrus 2, Vers 18 steht, auch wieder an Sklaven gerichtet, ordnet euch euren Herrn unter, tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Okay. Aber wie kann das funktionieren? Wie kann das gehen? Und ich glaube, es kann gehen, wenn wir aus dem richtigen Grund gehorchen. Ja? Nicht, um es sie zu belohnen, dass sie uns gut behandelt haben, oder versteht ihr? Aber der richtige Grund ist, der steht in Kolosser 3, Vers 22. Gehorcht ihnen bereitwillig, weil ihr Furcht vor Gott habt. Und diese Furcht vor Gott, da sind wir bei dieser Ehrfurcht, von der ich heute am Anfang in der Predigt geredet habe. Ja? Von dieser Ehrfurcht, wenn wir Gottes Heiligkeit im Blick haben, seine Herrlichkeit erleben, in dieser Anbetung, dass wir es ihm recht machen wollen, dass wir ihm gehören. Wir arbeiten für ihn. Ja? Wir leben für ihn. Wir wollen es ihm recht machen. Wir gehorchen unseren weltlichen Herrn bereitwillig, weil wir Furcht vor Gott haben. Nicht Angst, sondern Ehrfurcht. Ja? Wir wollen es gut machen für unseren Herrn, dem wir gehören. Und deshalb ist meine zweite Frage, die du in die Woche auch mitnehmen kannst. Warum gehorchst du? Warum gehorche ich? Gehorche ich aus dem richtigen Grund, weil darin liegt viel Freude. Dann der nächste Punkt, wie arbeitest du oder wie arbeite ich? Ja, wie arbeiten wir? In Vers 23, Kolosser 3, Vers 23 steht, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Und ich glaube, das brauche ich jetzt gar nicht noch näher ausführen, weil das haben wir jetzt eh einige Male durchbesprochen, ja, dass wir für Gott arbeiten und deshalb, was wir für ihn machen, den wir lieben und der alles für uns gegeben hat, machen wir mit Eifer und Freude. Ja. Manchmal geht es um einen Perspektivenwechsel, dass wir verstehen, wem die Arbeit eigentlich gehört. Deswegen meine dritte Frage ist, wie arbeite ich, wie arbeitest du? Und dann habe ich noch eine vierte Frage, nämlich, für welchen Lohn arbeitest du? In Vers 24 von Kolosser 3 steht, vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe belohnen wird. Dient dem Herrn Jesus Christus. Vielleicht denkst du, ich bräuchte wirklich eine Gehaltserhöhung bei diesem Job, den ich da mache. Oder bei der Art und Weise, wie mich da mein Chef behandelt. Aber ich glaube, und das mag stimmen, ja, aber ich glaube, das, was uns wirklich helfen kann, ist, wenn wir verstehen, für welchen Lohn wir tatsächlich arbeiten. Ja. Wer unser eigentlicher Auftraggeber ist. Wir arbeiten für einen himmlischen Lohn. Für welchen Lohn arbeitest du? Okay, so viel zur Arbeit. Das klingt vielleicht schwer. Ja, es klingt vielleicht unmöglich. Ich weiß es nicht, in welcher Situation jeder von euch ist. Aber es ist weder unmöglich noch schwer. Ich möchte noch einmal 1. Petrus 1, Vers 2 lesen. Zum Schluss. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott der Vater schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Heiligen Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Das ist die Wahrheit darüber, wer wir sind. Ja, das ist die Wahrheit darüber, wer du bist. Du bist heilig, du musst selber nichts machen, unabhängig von dem, wie du dich im Moment fühlst. Ja, deine Heiligkeit kommt daher, was Jesus für dich getan hat. Da kann nichts dran rütteln mehr. Ja. Er ist unser Mittelpunkt, er ist unser Zentrum. Und er sagt uns nicht, hey, du musst heilig leben, um heilig zu sein. Er sagt, du bist heilig, weil ich heilig gelebt habe. Ja. Und jetzt möchte ich dir lernen und dich unterstützen, mit dir unterwegs sein, was es bedeutet, heilig zu leben. Ja. Wir sind schon angekommen und lernen jetzt, wie das ausschaut, dass wir schon angekommen sind. Das ist grundlegend anders, als wie die Welt funktioniert um uns herum. Und deshalb ist das Leben mit Gott wunderbar. Und deshalb ist auch Heiligung mit dem ganzen Bemühen und den Dingen auch ein wunderbares Thema. Weil je mehr wir dann lernen, in dieser Heiligkeit zu leben, desto wunderbarer ist es für uns. Ja. Und wir sind alle auf diesem Weg. Ja. Das wird dauern. Es dauert ja unser ganzes Leben, sind wir auf dem Weg. Und eines Tages werden wir in einer Situation sein, wo wir uns nicht mehr bemühen müssen, wo es gar nicht mehr anders geht, weil es nur mehr das Heilige gibt. Und wir freuen uns schon drauf. Und jetzt in dieser Welt ist unser Ruf, dass wir abgesondert für und inmitten unserer Welt das ausleben. Ein heiliges Leben in der Arbeit und in jedem Bereich unseres Lebens. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Komm, Heiliger Geist. Herr, du bist ein verzehrendes Feuer. Du bist gefährlich, aber uns bist du nicht gefährlich. Uns bist du nahe, weil du uns teuer erkauft hast. Weil du uns gereinigt hast und weil wir jetzt zu dir gehören. Komm, Heiliger Geist, und fülle uns mit deinem Feuer. Herr, wir lieben deine Gegenwart. Und wir wollen uns heute neu auf dich ausrichten. Und wir wollen bekennen, dass du unser Herr bist, dass wir dir gehören und dass wir für dich leben. Danke für deine große Liebe für uns. Amen.